Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Okay, wir haben uns entschieden, zeigten auf mich. Du heißt ab heute Jutta. Geh doch mal nach oben, lern die Namen auswendig. Wir drehen in einer Stunde.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Okay, cool. Kann mir noch jemand erklären, worum es hier geht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also bis nach dem Casting, ich wusste nicht, was mich erwartet.
Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, du siehst, genau. Ich kurz vorher eingekauft und es ist nicht wirklich gekühlt. Deswegen haben wir einen ungewöhnlichen Kübel hier und machen das Ganze mit ein bisschen Crushed Eis vom letzten Mal.
Gut.
Mhm. Ja? Also, willst du den aufmachen?
Ja. Hast du was? Oder muss ich das mit den Zähnen machen?
Ist das ein Korken? Ich glaube, das ist ein Schraubverschluss, oder?
Ich dachte, das ist ein Korken.
Warte, hast recht, wahrscheinlich ist es ein Korken.
Oh nein, und jetzt habt ihr keinen Korkenzieher.
Alter.
Oh, das wäre es jetzt noch. Müssen wir doch Tee trinken.
Die Nina trinkt ja bestimmt gerne mal einen Abschluss einer gelungenen.
Die andere Produktion. Nina, das musst du jetzt dazu sagen.
Die andere Nina, unsere die, Nina, natürlich.
Die Lauscher-Lounge-Nina.
Das ist tatsächlich ein Korken.
So, und jetzt sitze ich hier alleine, er ist weg und jetzt kann ich endlich alles sagen, was ich schon immer sagen wollte. La, la, la.
Das ist Nina Reitmeier. Nina ist Schauspielerin, Hörbuch- und Hörspielsprecherin. Aufgewachsen, wo andere Urlaub machen, nämlich im Allgäu, probiert sich Nina schon früh in einer Theaterschule aus. Auch wenn sie anfangs ein schüchternes Kind mit leiser Stimme ist und sich zwischenzeitlich mehr fürs Voltigieren begeistert, führt sie ihr Weg nach dem Abitur, einem kurzen Ausflug in die Fernsehredaktion und Kameraassistenz und einem angefangenen Studium der Kommunikationswissenschaften doch mit Schauspiel und Gesang auf die Bühne. Nachdem sie in München eher zufällig in ein Casting für die Pseudodoku Die Abschlussklasse stolpert, bekam sie auf Anhieb die Rolle der Jutta, die sie daraufhin für 2 Jahre und 350 Episoden verkörpert. Dann kündigt sie und steckt ihr dort verdientes Geld in ihre Ausbildung an der Schauspielschule Charlottenburg, die sie 2008 erfolgreich abschließt. Sie bekommt ein Engagement an der Neuköllner Oper nahtlos. Überhaupt scheint Nina gerne und häufig nahtlos von einem ins nächste überzugehen oder bisweilen eben auch zu stolpern. So zum Vorsprechen beim Krippstheater, zu dessen festen Ensemble sie seit 10 Jahren gehört. Oder zum Hörbuchlesen. Oder eben jetzt zu uns aufs Hörgestaltensofa. Kurz sammeln. Und auf geht's.
Man muss ja dazu sagen,
ja?
Dass ich gesagt habe, bring doch mal mit, was dir schmeckt.
Ja, du, genau. Du wolltest eigentlich einen Ingwertee. Ich dachte, ey, eigentlich bin ich total dabei. Ich muss auch keinen Alkohol trinken. Aber dann, wie war das? Wir haben telefoniert und du meinst, warum drehen wir es nicht um?
Wir haben geschrieben. Genau, ich war so fertig mal wieder und ich bin immer noch heiser. Ja, aber ich habe jetzt so viel Ingwertee mit Honig und Zitrone getrunken, dass ich mir dachte, was soll's? Eigentlich ist Alkohol doch auch mal ganz gut.
Genau, und du meintest ja, was magst du denn? Wünschst du dir noch was? Und dann habe ich gedacht, ich kann da wunderbar zu durchhalten und habe lange Abende, wo ich trotzdem irgendwie quasi im Start bin, ohne drüber zu sein. Und das ist Aperol Spritz. Und den trinken wir jetzt hier.
Okay, sehr schön.
Genau.
Yeah. Hört man das?
Auf jeden Fall hört man das.
Das ist ein schönes Geräusch. Mit Orange, das ist ja wirklich. Ihr lasst euch ja hier nicht lumpen, ne?
Ich dachte aber ganz schön, denn schon.
Ich habe mich auch dran gehalten und mir was Bequemes angezogen. Man sieht uns ja nicht. Man kann ja behaupten, ich sitze hier im kleinen Roten mit High Heels. Weiß ja keiner.
Nee. Das heißt, genau, stimmt. Du hast unseren Anfrage-E-Mails-Text, also gründlich gelesen. Komm gern bequem, weil es sieht dich ja keiner. Genau.
Richtig.
Das steht da drin. So, jetzt rühren wir nochmal um. Und ich hoffe, der schmeckt.
So.
Schön, dass du da bist, Nina. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Lass es dir schmecken.
Prost. Danke, ebenso.
Ist
gut, sehr gut.
Schön.
Jetzt kannst du losgehen.
Also sehr gut.
Räusper.
Das wird mir auch so gehen. Ich bin auch noch so ein bisschen angeschlagen.
Ja, Mann. Okay.
Bist du im Meditationsmodus?
alles gut.
Machst du sowas?
Würde ich gern, ich komme nicht dazu. Es ist auch wieder eine Lüge wahrscheinlich. Wenn man es wirklich wollen würde, würde man natürlich dazu kommen.
Oder wenn du es brauchen würdest, würdest du auch dazu kommen?
Ja, brauchen würde ich es schon. Also ja. Irgendwas so für Entspannung machen.
Oder war das jetzt wirklich von wegen, hey, du willst dich jetzt wieder runterfahren?
Nee, ich wollte mich jetzt nur gerade so,
nicht
weil ich so...
Setteln.
So.
Weil wir so reingeschneit sind,
ja,
hier
genau,
und so
ratatatatat. Genau,
ja.
Genau.
Kann aber auch von Vorteil sein. Kann manchmal ganz gut sein, dass man reinkommt in irgendetwas, in etwas reinstolpert.
Ja, das Ding ist bei mir, ist eigentlich immer, dass ich irgendwie von einem Ding ins nächste stolper, so weil meine Tage so voll sind.
Ja.
Und dass mir eher die Momente fehlen, wo ich mal so... Und dass ich dann manchmal so irgendwie so hin und her chatte.
Aber heute hattest du auch schon wieder Termine vorher?
Ja, ich hatte heute Morgen schon eine Vorstellung. Genau, am Theater. Mhm. Dann bin ich nach Hause. Heute war die Kita zu. Das heißt, meine Tochter war zu Hause. Mhm. Und vormittags war eine Kita-Freundin da. Und nachmittags dann ein Kita-Freund. Und dann noch seine kleine Schwester. Dann habe ich die.
Okay.
Und dann kam mein Sohn nach Hause. Und dann hatte ich die Bude voll. Und dann war ich eigentlich beschäftigt, jetzt bis ich hierher gefahren bin.
Aber vielleicht auch ganz gut so, oder? Ansonsten macht man sich vielleicht zu viel Gedanken, was da jetzt eigentlich auf einen zukommt.
Stimmt, also ich habe mir null Gedanken gemacht.
Und sehr gut.
Ich, um gleich noch was vorwegzunehmen.
Ja. Du hast deinen Text vergessen.
Ich habe was dabei, aber...
Aber,
okay. Ich liebe Abers. Ja. Ich habe mir auch so ein paar Tage immer wieder gedacht so, was mache ich denn, was bringe ich denn mit und so. Und dann habe ich angefangen, dann fallen mir wieder nur Kinderbücher ein, weil was lese ich am meisten? Es sind zu Hause natürlich Kinderbücher zum Einschlafen. Dann dachte ich, ja, Ronja Räubertochter. Ich habe mich ja immer als Ronja Räubertochter gefühlt.
Mhm.
Dann dachte ich mir, naja, das gibt's ja alles schon. Dann habe ich mal gegoogelt, wer hat das denn gelesen?
Mhm.
Ulrich Nöten.
Mhm.
Dann dachte ich, ja gut, Preise gewonnen, Ulrich Nöten. Warum liest denn jetzt Ulrich Nöten Ronja Räubertochter? Muss doch ein Mädchen lesen. Naja, dann habe ich das nicht gemacht. Dann habe ich heute ein Buch bei mir liegen sehen, das ich schon ewig lesen will, das mir ein Freund geschenkt hat. Das heißt Tenderbar von, weiß ich gerade gar nicht. Und ich habe es noch überhaupt nicht gelesen. Dachte mir, ich bringe das einfach mit, schlag's irgendwo auf und lese eine Seite, weil ich wollte es ja schon immer mal lesen.
Das Bibelstechenprinzip habe ich von Oliver Siebeck gelernt. Einfach reinhauen, Klappe und dann ab da geht's los.
Ja. Und dann habe ich
und
das.
Prima Vista
und dann habe ich
quasi,
das. Dann habe ich das gegoogelt, ob es das denn schon gibt. Das Hörbuch. Ja. Wer hat's gelesen? Ulrich.
Das ist allerdings eine schöne.
Genau, also.
Zufall. Okay, du nimmst ja schon das Buch vorweg. Geil, Ulrich Nöten, aber ist ja egal, weil es kann ja auch sein, dass du es trotzdem besser machst. Auch, also ich hätte dich jetzt auch darin bestärkt, Ronja Räubertochter mitzubringen, weil, hallo, Ronja Räubertochter wurde ja wahrscheinlich auch schon 500.000 Mal aufgeführt und gelesen und vor allen Dingen zu Hause den eigenen Kindern vorgelesen.
Ja.
Und das ist ja keine Konkurrenz, der man sich aussetzt, oder? Also wenn man so viel damit selber auch verbindet.
Ulrich Nöten, nee, ist keine Konkurrenz.
Nein.
Nein, so natürlich nicht.
Okay, also ich bring das Getränk mit, du bringst ein Buch mit, was du nicht kennst. Wir ändern die Regeln, ist doch super.
Ja.
Steigen wir doch einfach mal ein, um mal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Letzte Woche hatten wir telefoniert oder wollten den Termin finden und du meintest, na, ist vielleicht nicht so gut, weil das Buch, was du gerade aktuell machst, nimmt dich schon ganz schön mit. Und rock dich ganz schön und vielleicht ist danach nicht so gut, im Anschluss irgendwie noch ein Gespräch zu machen.
Das war auch richtig.
Ja? Ja? Erzähl mal.
Ja, war auch richtig.
Weil, also du darfst ja drüber reden, was da jetzt kommt.
Ich denke, oder?
Ich denke auch.
Ja, okay.
Ja.
Das war das Buch Splitterfasernackt von Lilly Lindner, eine Autobiografie. Die kam schon 2011 raus.
Ach wirklich? Okay, ich dachte, das wäre jetzt was Aktuelles.
Nee, ist gar nicht so. Also sie hat schon jede Menge Romane danach geschrieben. Ist jetzt, ich weiß gar nicht, die ist wahrscheinlich sowas um die 30 mittlerweile.
Mhm.
Auf jeden Fall ist es, ja, ist eine krasse Autobiografie. Sie ist schon als Sechsjährige von ihrem Nachbarn vergewaltigt worden über Jahre.
Mhm.
Und hat das ihren Eltern nie gesagt, aus diversen Gründen. So nicht das beste Verhältnis auch irgendwie und nicht so das Vertrauensverhältnis und dann ist er irgendwann weggezogen und so. Aber sie hat dann mit 13 wurde sie magersüchtig und sie war in einem Heim, war in einer Pflegefamilie, so hin und her. Also einfach ein krasses Leben. Mit 17 ist ihr das nochmal passiert, in einem anderen Kontext. Und ist letztlich freiwillig in ein Bordell gegangen, um wieder Herr über sich und ihren Körper zu werden. Und das ist so krass, wie sie das alles beschreibt. Also so hart dieses Buch ist, sie findet so tolle Worte und schreibt das wirklich so berührend und so beschreibt alle diese Kranken. Sie selber, also sie weiß selber, sie ist todkrank, sie ist jahrelang am Verhungern, freiwillig. So.
Mhm.
Und trotzdem beschreibt sie das so schlüssig, dass man das wirklich verstehen kann, warum sie das so denkt und so fühlt.
Warum dieser Körper verschwinden soll oder ja, also eigentlich genau, dass sie auflösen. Ja, oder, ja.
Dass sie überhaupt da ist, ist zu viel und so. Und dass sie auch in Freiwillig, sie sagt zum Grunde, wenn ich mit allen, oh, Stimme, wenn sie mit allen Männern auf der Welt freiwillig schläft, dann kann sie ja niemand mehr vergewaltigen. So, das ist ihr total logisch, es kommt ihr irgendwann. Und
zwingende. Ja. Perverse Logik.
Ja. Ja. Und wer hat ihr das angetan? Männer. Und deswegen will sie die Macht haben darüber, indem sie mit ihnen schläft und die müssen dafür zahlen. Und so. Mhm. Naja, und so halt. Also es geht aber natürlich, das aus der Ich-Perspektive vorzulesen und da einzusteigen, ist natürlich sehr emotional aufreibend.
Mhm. Ja. Scheint auch bei solchen Sachen gar nicht anders zu gehen dann, oder?
Ich komme natürlich halt auch vom Theater und mag auch das Einsteigen und das Spielen, wobei ich schon immer überlege, wie sehr, also da war das jetzt so der Kampf, wie sehr steige ich in diese Rolle ein oder wie, vor allem, sie hat, also Lili Lindner, auch die anderen Figuren sehr genau gezeichnet. Also sie ist dann in einem Bordell, beschreibt es sehr liebevoll, sehr familiär. Die anderen Frauen, die sind ganz viele aus Bulgarien oder Russland und sprechen im Deutschen mit Akzent auch. Oder eine Domina, eine Berliner, die dann über zwei Seiten im Berliner Akzent notiert, also so geschrieben auch, irgendwie halt einen Monolog hält drüber, wie sie jetzt ihren Kunden gleich irgendwie fertig macht, weil der das ja gerne so möchte und so. Mhm. Und das ist halt so ein derben Berliner. So, ach, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, ich muss mal wieder rüber und so. Ich habe den ja noch an dem Kreuz hängen, aber ach, der mag das ja und so halt. Und das ist halt so blablabla. Bla, 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 bla. Und dann wieder die Bulgarin und dieses. Und dachte ich mir auch, also irgendwie nach all der Schwere, es passt doch jetzt gar nicht, wenn ich da so in diese ganzen Chargierungen gehen, diesen Dialekt, aber ich kann die jetzt auch nicht auf Hochdeutsch lesen. Was mache ich denn? Also es fand ich gar nicht so leicht, da die Balance zu finden.
Okay.
So mit dem Thema und dem, wie es geschrieben ist dann doch. Also es sind halt harte Brüche, aber es ist ja auch gut, wenn man mal lachen kann. Also voll. Sonst hält man es ja auch nicht aus.
Aber ich denke, Jana, du hast dir ja explizit dann auch eine weibliche Regie gewünscht für dieses schwere Thema.
Ja.
Und hat dich wahrscheinlich darin auch bestärkt, oder? Das mitzugehen? Oder wie war ihre Haltung da?
Doch, klar. Das geht gar nicht anders. Also ich hätte immer noch überall noch eine Schippe drauflegen können und da haben wir uns dann entschieden, das nicht zu machen, so dass es nicht zu, keine Ahnung, zugespielt, zu dolle wird, aber schon noch, ist noch genug, denke ich.
Okay.
Ja, es ging gar nicht anders, nee. Ja, ich wollte schon gerne eine Frau haben für das Thema.
Und war die richtige Entscheidung?
Ja, fand ich. Ja. Also ich habe mit ihr eigentlich, sie kommt eigentlich vom Hörspiel eher. Und immer wenn ich mir dachte, nee, jetzt einfach von der Haltung, von der Temperatur, so irgendwas verrutscht mir gerade, ist sie immer reingegangen und hat genau sagen können, was gerade passiert ist.
Mhm.
Und eigentlich nur deswegen hatte ich das Gefühl, das könnte passen, weil eben bei Splitterfasernackt dachte ich mir, ist einfach das Wichtige, den richtigen Ton zu treffen. Nicht zu befindlich, nicht zu traurig, nicht zu leidend, nicht zu stark, keine Ahnung, dass es halt irgendwie dem Thema gerecht wird einfach.
Ja.
Und ihrem Erlebten so. Und ich bin heiser und es regt mich auf, es geht nicht weg.
Okay, wir räuspern uns heute einfach durch die Sendung. Ich mach mit.
Man soll sich ja eigentlich nicht räuspern, oder?
Man soll eigentlich leicht abhusten oder... Genau, man kann summen. Ne, das weißt du doch selber, du hast ja selber Gesangsausbildung.
Oder ich habe auch mal gesagt, dass man so atmet und es klingt dann, als würde Wind durch einen Kamin pfeifen. So dieses.
Okay, das ist mit Restriction. Ich weiß das deutsche Wort nicht dafür. Das ist auch aus der Yoga-Atmung mit diesem Widerstand.
Ja.
Hinten.
Das ist auch gut so.
Ja. So, aber jetzt machen wir mal nochmal den ganz großen Bogen, weil ich habe jetzt auch nochmal so bei Wiki nachgelesen und auf deiner Seite war ich natürlich nochmal in Vorbereitung und dachte, so, wir sind so ein Jahrgang ungefähr, ein 81er, 93, 96, 2004. So, und dann, wie kommt man aus dem Allgäu, aus Kempten quasi dann nach Berlin ans Gripstheater, beziehungsweise überhaupt zum Schauspiel und in die Hauptstadt? Allgäu ist für mich so niedlich, auch krass behaftet an das schöne Voralpenland, also mit Perspektive auf die Berge. Ich war auch als Kind mal wandern mit meiner Mama da und es ist schon sehr, also ich empfinde es auch sehr, wirklich diese klassische Idylle, die man sich bei Heidi und allen anderen möglichen schon so assoziiert und auch kennt und denkt.
Nee, es stimmt auch. Also ich bin da aufgewachsen, wo andere Urlaub machen und es ist wirklich, wirklich wahnsinnig schön. So. Was man ja überhaupt nicht checkt als Kind, weil man da halt aufwächst und dann ist es so. Also ich habe das immer schon total wertgeschätzt und auch den Allgäuern, zumindest die ich kenne, also geht es auch noch so. Es gibt ja natürlich auch die bewölkten Tage und so und die Alpen sind ja immer so im Rücken und mal sieht man sie halt mehr, mal weniger, manchmal auch gar nicht. Und dann gibt es so Tage, dass Föhn oder irgendwie krasser Wind, was weiß ich. Und auf einmal stehen die da so bäm und sind so klar und blau und weiß und groß, dass man es selber nicht fassen kann. Und es ist immer wieder so schön, dass man also auf dem Nachhauseweg, so durch den Wald, über die Hügel, dann liegt da das Dorf mit der Zwiebelkirche und dahinter die Berge. Und dann denkt man so, oh. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch fotografiert habe. Ich bin so richtig auf dem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von einer Kleinstadt. Und da gab es eine Theaterschule. Und da war ich dann auch mal so zweite, dritte Klasse. Das hieß Mobile. Und da habe ich so meine ersten Schritte versucht, hatte aber immer eine relativ leise Stimme und war auch ein sehr schüchternes Kind. Und dann habe ich das auch aufgehört, weil ich ins Voltigieren gerutscht bin und dann habe ich dreimal die Woche trainiert, wir haben Wettkämpfe gemacht, Turniere und dann fand ich das irgendwie geiler. So. Dann habe ich da aufgehört und habe aber immer schon viel Musik gemacht.
Ich kann sagen, da habe ich ja nochmal gelesen, super lange schon auch, oder? Also Gesang und Klavier jetzt schon recht früh angefangen,
also
oder?
Genau, also Blockflöte, Altflöte, dann Klavier ab der dritten Klasse, dann irgendwann mal Cello für ein paar Jahre, so mit, weiß ich gar nicht, 12, 13 angefangen.
Und Posaune habe ich noch gelesen.
Ja, kannst ja, du, ja? Ein halbes Jahr, ja. Okay. Also ich kann Töne, aber ich könnte jetzt, ich weiß nicht mehr, welche Position welchen Ton ergibt, aber so nach Gehör könnte ich schon was spielen. So.
Okay.
Und dann ab 12 habe ich Gesangsunterricht bekommen von meinem Vater, der eigentlich Lehrer war, aber auch Operngesang studiert hatte am Konservatorium in München. Und dann hat er mich so ein bisschen unterrichtet. Und dann bin ich mit 17 von Jahr nach Amerika und habe da wieder Theater gespielt an der Highschool. Und das war so mit viel Impro und es war überhaupt eine sehr kreative Schule. Also auch da habe ich dann im Orchester Cello gespielt und im Chor gesungen und hab dort auch gemerkt, die haben so einen ganz anderen Zugriff. Also so, jetzt an meiner Schule hier war so, ja, wir machen irgendwie Musical und jeder darf natürlich mitmachen und da muss auch keiner irgendwie vorsingen oder so. Und dort war so, für jede Pups-Rolle gab es eine Audition und dann lagen so 16 Takte, die gab es was zum Auswählen, aber 16 Takte musste man präsentieren und vorsingen vor der ganzen Schule oder alle, die halt zum Vorsingen kamen und das waren mehrere hundert.
Okay.
Im Auditorium war voll. Und dann
daraufhin
haben, genau, und daraufhin haben die Rollen verteilt. Und dann war auch irgend so eine kleine, wie nennen die sich, ein Freshman, genau, fünfte Klasse oder was das dann da ist, oder siebte ist das, sind die Freshmen. War auch so ein kleines, dickes Mädchen so vor mir und die stellte sich hin und machte so richtig amerikanisch so dieses da-da-da und so mit den shaky hands und so. Oder und legte dann eine Show hin und ich stand nur so ganz deutsch, schüchtern, verstrahlt daneben, dachte mir, okay, ich kann meine Töne, aber was mache ich denn jetzt? Und habe dann so ganz brav da was vorgesungen und durfte dann im Chor mitmachen.
Okay.
Aber das war's auch. Ja, und es hat mich schwer beeindruckt, also was die da für einen Zugriff haben und dass die sich nichts scheißen und dass die so bam sind irgendwie. Okay. Naja. Und dann kam ich wieder und bin dann wieder in die Theatergruppe, bla bla bla. Also halt irgendwie war das schon immer so Teil. So auch beim Voltigieren bist du ja auch oben auf dem Pferd und musst präsentieren und eine Show abliefern. Also es war auch mit dann Singen und Musikauftritten und ich habe Musik Abitur gemacht dann mit klassischem Gesang und hatte da meine Auftritte so. Aber hätte mich jetzt erstmal nicht getraut, in Richtung Schauspiel zu gehen. Da war ich definitiv zu, also hatte keine Vorbilder und fühlte mich da auch nicht gut genug. Ich habe so gemerkt, das ist so in mir, aber ich hätte mich nicht getraut, das so zu sagen oder so.
Deswegen hast du erstmal Kommunikationswissenschaften studiert?
Und ich fühlte mich schon auch so, wie sagt man denn, das ist so vom Land halt so. Ja. So Landtag. Dann bin ich nach München, habe Praktika gemacht beim Fernsehen, Sendung geschrieben für ein Kinderfernsehen, dann bin ich noch mal ein halbes Jahr als Kameraassistentin. Und das war auch cool.
Da kam das mit diesem Klassentreffen-Ding an, oder
ja,
was?
Fast,
Pro 7?
Fast.
Weil
Genau, ja? genau, um den Bogen. Also ja. da habe ich einen Kameramann befreundet, der hat mich in dieses Praktikum gebracht, weil ich wollte so, ich hatte auch überlegt, eine Fotografie oder vielleicht Film, also Kamerafrau werden. Und dann war ich da auch im Ausland und habe gedreht und habe halt die Tonangel gehalten.
Im Rahmen des Praktikums.
Und die haben mich auch immer wieder vor die Kamera gestellt, so als Protagonistin. War halt auch billiger, aber ich konnte das halt auch irgendwie ganz gut, irgendwelche Interviews. So, ja, es ist total entspannt hier und super geil am Strand. Und eigentlich war ich total fix und fertig, weil ich den ganzen Tag die Lichtkoffer geschleppt habe. So. Ja, dann war auch dieses Jahr Praktikum vorbei und dann fing ich an zu studieren und hatte immer noch keinen Plan was und dachte ich, naja, komm.
Aber du fingst an zu studieren, hattest aber keinen Plan? Also du hast dich einfach eingeschrieben, meinst du?
Ja, Kommunikationswissenschaften klang halt irgendwie gut. Ich hatte den NC, ich hatte ein ganz gutes Abi. Und damit kann man ja dann auch irgendwie so alles und nichts werden. Und ich hatte Lust vielleicht so Richtung... Ja, halt irgendwie so Fernsehen, Redaktion, Redakteurin, für was auch immer. Also ich war 20 und war echt immer noch ziemlich planlos. Und dann am
völlig in Ordnung.
letzten Abend, oder 21 dann schon, ich habe ja 14 Jahre Schule gemacht. Und dann wirklich am Abend, bevor vor meinen ersten Semester.
13 Jahre Bayern und dann noch ein gutes Abi. Das ist schon, du musst schon richtig schlau sein.
Ja.
Ich glaube, ich hätte in Bayern ziemlich abgekackt.
Ich hatte echt ein gutes Abi. Aber weißt du warum? Ich hatte Musik-LK mit Gesang und Englisch als Leistungskursfächer. Und ich war ein Jahr in Amerika, habe nichts für mein Englisch-Abi getan.
Ja.
Und mit Gesang ging das auch relativ easy. Von dem her ist es jetzt...
Klar, aber du hast ja trotzdem so Prüfungsfächer in auch trotzdem naja, Deutsch Mathe, und Mathe und...
Nur Mathe und Ethik. Ethik musste man labern, Mathe war das Schwerste, aber es war okay.
Kann man büffeln quasi.
Ja, also da hatte ich...
Man muss es nicht verstehen, man kann es irgendwann einfach noch anwenden.
Abi habe ich eigentlich ziemlich verhauen für meine Verhältnisse, aber davor hatte man die Klausuren von denen und die waren okay. So. Ja. So. Genau, also dann war ich 20 mit Abi schon und dann ein Jahr Praktikum war ich 21. Und dann war es an dem Abend vor den ersten Semesterferien, noch vor meiner ersten Hausarbeit, die ich noch nicht geschrieben hatte, so kam abends der Anruf, dieser befreundete Kameramann, mit der mir dieses Praktikum auch verschafft hatte. Nina, was machst du? Morgen, ich drehe gerade eine Serie, die hat heute angefangen, die Hauptdarstellerin ist nicht erschienen, die hat auch den Vertrag nicht unterschrieben, die ist jetzt ausgestiegen, die will das doch nicht machen, die drehen total am Rad, in 2 Wochen soll das schon on air gehen, nur 2 Wochen Vorlauf pro 7 und die drehen das so mit Laien und du müsstest auch irgendwie, oder so gemischt, Laien, Profis und du müsstest eben auch filmen. Hast du Bock, morgen früh ist nochmal Casting? Die haben sogar uns Kameraleute gefragt, ob wir nicht noch jemanden kennen. Und ich so, wie, wo, was, okay, ja, ich habe jetzt Semesterferien 3 Monate, wie lange geht das denn so? Und es waren mir 80 Folgen geplant, also eine pro Tag.
Wahnsinn.
Und das wäre noch so 2 Wochen ins Semester gegangen. Ich so, ja geil, was kriege ich denn da? Und das war halt die Tagesgage ungefähr das, was ich davor halt im Monat als Praktikantin verdient hatte. Ich so, ja geil, ich komme, holst du mich ab, okay. Und dann bin ich da am nächsten Tag hin. Ich wusste wirklich überhaupt nicht, worum es geht, das gab's noch nicht.
Nee.
Und dann haben die mit uns so 1,5 Stunden, 2 Stunden so Impro, also waren noch 5 andere Frauen dann da, Mädels, 20 so. Dann haben wir so ein bisschen Impro-Casting gemacht, also irgendwie, der eine ist schon im Raum, der andere klopft, kommt rein und man hat nichts abgesprochen und der reinkommt, bringt irgendeine Geschichte mit. Also wenn er sagt, hallo Mama, ich sorry, dass ich zu spät bin, dann bist du halt die Mutter in dem Moment und musst halt drauf reagieren.
Okay, so, also, zum Aufwärmen einfach eine Übung oder war das schon?
Nicht aufwärmen, sondern das war das Casting. Also wie reagierst du auf Sachen, die du nicht weißt? Du hast dann eine Rolle, musst annehmen, musst spontan reagieren. So, dann musst du dich noch ein bisschen filmen, den anderen interviewen, dabei die Kamera halten. So, ich habe das halt alles irgendwie gemacht, habe mich immer so in mich reingegrinst. Die anderen, die waren nämlich alle schon so bei so einem Workshop-Wochenende gewesen und sind dann aber nicht ausgewählt worden, waren aber so in der engeren Auswahl, waren aber nicht für diese Schulklasse ausgewählt worden. Die anderen Frauen.
Die Schulklasse, so hieß das?
Nee, nein, also
das
genau. Hieß, das hieß
wir reden
dann.
Über das,
okay, ich sag's, es ist furchtbar. Es hieß die Abschlussklasse 2003.
Genau.
Kurz AK03. Und das lief von 2003 bis 2005 oder so ungefähr auf ProSieben.
Ich habe ein Video nämlich bei YouTube gefunden.
Oh nein!
Aber noch genau eins, wo du so richtig schön über dich selbst weinen musst, weil du im falschen Bett lagst.
Im falschen Bett.
Und zwar im Bett von, ich weiß nicht mehr, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Wie du warst ja die denn? Jutta und du im Bett von Olli. Und dann kam nämlich in dem.
Aber Olli ist ein Mädchen gewesen, meine Freundin Olli.
Ah, okay, dann kam Olli rein und hat dich aber in dem Bett von ihrem Freund, von Olli. Kann das sein?
Jutta ist ja
so. Und dann ist er so durchgedreht. Und
Ja?
Ich kann gut. Nein.
Bei Jutta ist so eine Bitch, du warst doch Jutta.
Ja, aber ich bin ja nicht Jutta. Aber die.
Es war doch. Ja, war doch Pseudo-Doku-Real.
Ja, aber das war ja nicht real.
Natürlich.
Nein, also. Jutta. Ja, um das Casting abzuschließen, nach zwei Stunden hieß es dann so: Okay, wir haben uns entschieden, zeigten auf mich, du heißt ab heute Jutta, geh doch mal nach oben, lern die Namen auswendig, wir drehen in einer Stunde. Okay, cool. Kann mir noch jemand erklären, worum es hier geht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also bis nach dem Casting, ich wusste nicht, was mich erwartet.
Ja.
Und dann wurde ich aufgeklärt. Also das gab es in Holland als Weekly. Die haben immer ein ganzes Wochenende in einer echten Schule gedreht und das einmal die Woche dann ausgestrahlt. Mhm. ProSieben hat das Format gekauft und dann natürlich eine Daily draus gemacht und dann ein pro Tag 25 Minuten gedreht. Und das lief dann Montag bis Freitag auf ProSieben. Und es klang erstmal cool. Jeder hat seine Rolle, seinen Charakter, sein Rollenprofil. Wir sind eine Schulklasse. Das schon mal Quatsch ist, weil es gab ja über Leistungskurse und so Kurssystem. Also allein dieses Klassenformat war ja schon total gefaked und ist trotzdem niemand aufgefallen. Und sie haben es halt wirklich unmoralischerweise als echt verkauft. Ganz lang, wir hatten auch im Vertrag, dass wir halt nicht drüber reden dürfen und so. Und wurden auch, wenn wir irgendwo eingeladen wurden, immer in den Rollennamen vorgestellt und so.
Okay.
Und das von wegen die letzten 80 Tage bis zum Abitur filmen wir uns gegenseitig und geben das dann Arabella, die gab es da noch, sagt ihr das noch
was?
Ja, die genau, die gab es da auf ProSieben, die war so am absteigenden Ast, aber die haben sie irgendwie nicht rausgekriegt aus ihrem, darf ich das sagen, oh Gott, aus ihrem Vertrag. Und dann haben, die liefen mal von 14 bis 15 Uhr und dann haben sie uns um 14.30 Uhr auf ihren Sendeplatz verfrachtet und sie musste behaupten, dass sie ja auf uns aufmerksam wurde und jetzt das zeigt, weil sie das so cool findet. Und dann haben wirklich die Leute um 14.30 Uhr eingeschaltet und die gingen hoch, da die Quoten ohne Ende.
Mhm.
In der Zielgruppe hatten wir da irgendwie 20% oder so nachmittags, was super krass war. Und dann haben sie uns danach einen eigenen Sendeplatz gegeben. Dann hieß das nach dem Abitur, Freunde, das Leben beginnt.
Mhm.
Und dann Freunde, das Leben geht weiter. Und wir zogen in WGs und hatten Jobs und lalalala. Also,
das Ganze gegenüber, wie viele Jahre hast du das gemacht?
Von 2003 bis 2005.
Ja,
dann habe ich mein Studium abgebrochen.
Ja.
War dann 24, habe echt gut verdient am Schluss, so viel, wie ich nie wieder verdient habe. Aber natürlich hat jeder was mit jedem und jede Geschichte war schon tausendmal da und wie das halt so ist bei Serien, dass ich es wirklich einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also ich hatte 20 Drehtage im Monat, habe eine Tagesgage bekommen, keine Monatsgage, noch einen Zuschlag fürs Filmen. Damals ging es mir finanziell echt gut und trotzdem habe ich gekündigt und die auch so, du kannst doch nicht gehen. Und ich so, ja doch, ich kann nicht mehr. Ich weiß genau, wenn das vorbei ist, kräht kein Haar nach mir. Ich habe mein Studium abgebrochen, ich hatte ein super Abi, meine Mutter schlägt die Hände beim Kopf zusammen, was soll ich tun? Ich muss gehen.
Okay.
Ich will das jetzt richtig lernen. Also ich habe nach wie vor überlegt, was, ich bin ja so ein Streber, ich habe mir das aufgenommen auf VHS-Kassette programmiert und mir abends nach dem Drehtag die Folge reingezogen, die lief, also was wir vor zwei Wochen
gedreht haben. Wie wir zusammengeschnitten wurden, weil das kannst du ja überhaupt nicht beurteilen.
Um zu gucken, was eigentlich bei rausgekommen ist und um mich selber kritisch zu betrachten.
Mhm.
Also, es klingt voll blöd, aber ich habe so gehungert nach Kritik und nach Besserwerden und nach irgendwie was dazulernen. Und es passierte halt total wenig, auch von der Regie oder so. Also wir haben ja improvisiert, wir mussten keine Texte lernen, sondern es war nur die Situation und dann haben wir halt einfach gemacht. Das war wiederum auch das Gute, weil ich jetzt nicht irgendwelche Soap-Texte auswendig lernen musste, sondern ich habe meinen eigenen Scheiß geredet. So.
Ja.
Aber ja, und dann bin ich mit, dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf München.
Aber das heißt, bevor das zu Ende war, hast du das, also du bist vorher ausgestiegen?
Ja.
Und das lief noch ohne dich, haben sie dich rausgeschrieben? Du warst
doch
relativ präsent, oder?
Ja, ich war die Filmerin, von dem her war ich so in jeder Szene, aber es gab noch einen anderen Filmer, Jakob. Und der hat auch kurz nach mir aufgehört und dann kamen ein paar neue Gesichter und die wurden nicht so angenommen, keine Ahnung. Ein halbes Jahr später war das Ding tot.
Ah,
so.
Okay.
Tja.
Ja. Ich weiß Bescheid, es lag wohl dann doch.
Ah, keine Ahnung.
Dass du gegangen bist.
Hm. Ja, vielleicht.
Oder es war die Titanic und du bist rechtzeitig abgesprungen.
Vielleicht.
wie du gerade drauf bist an dem Tag heute, so interpretieren wir das dann.
Genau.
So läuft.
Ja, ganz kreativ haben sie behauptet, Jutta geht nach Berlin und will da Kamera studieren. Aber Nina ging nach Berlin, um Schauspiel zu studieren.
Ja, du warst Charlottenburg nochmal.
Mhm. Also ich habe es an staatlichen dann gar nicht mehr versucht. Weil ich mit 24 haben alle gesagt, brauchst du es nicht mehr versuchen. So.
Aber das ist doch aber zumindest noch, ne, aber da bist du doch noch drin, oder? Ist das nicht 26, glaube ich, das Limit oder so als Schauspiel?
Aber alle haben gemeint, da bewerben sich 1000 Leute auf 10 Plätze, davon 800 Frauen auf 5 Plätze und mit 24 brauchst du es nicht versuchen, von einer Daily Soap zu kommen, von so einer Reality-Doku-Scheiß-Serie, vergiss es. Da war mein Selbstbewusstsein jetzt auch, was Theater und große Kunst angeht, natürlich nicht so groß, sondern ich dachte mir auch, vielleicht bilde ich mir auch das nur ein, dass ich da was könnte, jetzt nicht wegen der Serie, sondern, also ich hatte da, mein Selbstbewusstsein war jetzt da nicht so groß, was das angeht. Ja. Mhm. Und ich dachte mir, aber ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden, ich muss jetzt einfach was machen. Und die Kohle hatte ich ja dann und habe die dann in die Privatausbildung gesteckt. Und natürlich hat man sehr viel weniger Unterricht und ganz andere Startmöglichkeiten, weil einfach die Staatlichen haben ja ihre Vorsprechen dann am Schluss oder haben so dieses I-Intendanten-Vorsprechen. Mhm. Und alle Absolventen der Staatlichen gehen, was ich, nach Berlin, Volksbühne, und dann kommen alle Intendanten der deutschsprachigen Bühnen und gucken sich alle Absolventen geballt in einer Woche an.
Okay.
Und du wirst gesehen. Und bei Privatschulen gibt es das überhaupt nicht. Da guckt dich keine Sau an. Und wenn du dich irgendwo bewirbst, dann kommst du auf den Stapel der Privatschüler und wirst nicht eingeladen. Also das ist schon wirklich...
Wenn du ins Theater willst.
Wenn du ins Theater willst, ja. Das Gute ist bei einer Privatschule, die sagen dir von Anfang an, ihr müsst kämpfen, keiner braucht euch, wir haben sowieso zu viele Schauspieler, ihr müsst vielseitig bleiben und sein und eure Fühler in alle Richtungen ausstrecken. So. Also du kommst auch da wieder...
Du kriegst das Business quasi einfach vielleicht ein bisschen klarer.
Du kommst nicht raus mit einem kranken Selbstbewusstsein von wegen, ich war auf der Busch und... Wo ist die Tür, durch die ich auftreten kann? So.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz angenehm. So, dass ich habe eben durch den Gesang und auch, ich habe halt sportlich immer schon viel gemacht und habe immer schon auch so meinen Körper auch schon auch als Instrument verstanden. Habe getanzt oder halt dann dieses Voltigieren über Jahre und so. Dass ich immer das Gefühl hatte, da ich kann was mit mir anfangen. Ich finde schon irgendwie so meinen Weg. Aber jetzt nicht, dass mir irgendjemand was schenkt. So. Mhm. Und dann war es aber eigentlich doch so, dass immer das eine zum anderen geführt hat und es immer irgendwas kam.
Wenn man vertrauen kann.
Ohne dass ich groß was tun musste. Also ich war immer in Beschäftigung. So. Was in dem Beruf ja nicht selbstverständlich ist.
Aber das ging nicht nahtlos.
Beworben.
Stimmt.
Wurde eingeladen, habe die Rolle bekommen, gleich nach der Ausbildung. Da habe ich dann wiederum eine Kollegin kennengelernt, die mir gesagt hat, ah, sie macht im Anschluss so einen Camera-Acting-Workshop, zahlt das Arbeitsamt. Super. Ich so, ja, cool, dann habe ich da was zu tun, weil ich dachte eigentlich, ich will wieder drehen. Ich war eigentlich auf Drehen. So.
Okay.
Dann habe ich das gemacht und habe in diesem Kurs wiederum zwei Leute kennengelernt, die, der eine war mal fest am Grips gewesen, die andere war auch mal fest und war noch als Gast dort und hat in Linie 1 mitgespielt und hat auch diesen Kurs gemacht. Dann kam die irgendwann und meinte, du, die suchen gerade, also was ist gerade schon seit November, es war so Februar, eine junge Frau, die auch singen kann. Und finden irgendwie niemanden. Ich so, was? Und warum sagt denn die ZAV, also diese Künstlervermittlung auch vom Arbeitsamt ist das, warum sagen die denn nichts? Ich habe denen auch gesagt, ich suche wieder und ich habe doch gerade erst Abschluss gemacht und so. Und die wissen das eigentlich auch immer sowas. Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich mich da hingeschrieben und dann haben die mich eingeladen noch am Grips. Und ich hatte auch schon wieder ein halbes, dreiviertel Jahr meine Sachen nicht gemacht und war wieder komplett schlecht vorbereitet und bin halt aus diesem Kurs dann da irgendwie hingestolpert und ich mag das ja ganz gerne, irgendwie dann einfach reinstolpern und machen und mich nicht zu sehr verkopfen. Und dann dachte ich eigentlich so, oh Gott, das war ein peinliches Vorsprechen. Ich habe ja wirklich, ich habe die Noten von meinem Lied vergessen. Das Einzige, was ich a cappella konnte, so einigermaßen, war Big Spender. Okay. Das so wirklich ein nicht ins Grips passt, was ich nie und nimmer sonst dort vorgesungen hätte. Das war das Einzige, was die Pianistin ohne Noten konnte. Sowas. Genau, so deswegen haben wir Big Spender gemacht, weil ich eher keine Noten geben konnte. Mhm. Aber die wollten eigentlich auch nur hören, dass ich halt singen kann irgendwie.
Ja.
Und dann bin ich nach Hause gefahren und noch im Treppenhaus kam der Anruf von Volker Ludwig, der meinte, also wenn ich anrufe, ist das ein gutes Zeichen, wir hätten dich gerne.
Mhm.
Und ich konnte mich noch gar nicht freuen. Ich war so überfordert. Ich war so, okay, ich wollte eigentlich drüber schlafen. Ihr habt gesagt, ihr ruft am Montag an. Es ist immer noch, so. Okay, ja, so. Und dann ich aufgeschlossen, kam nach Hause und war so, und wie lief's vorsprechen? Ich so, ja, ich hab's.
Er ist noch am Telefon.
Ich hab's und ich weiß gar nicht, ob ich das will. So. Und jetzt bin ich da seit 10 Jahren.
Voll krass, ne? Mhm. Jetzt bist du. Und das ist, das ist deine Quelle, ne? Das machst du fest. Ihr macht vier Stücke.
Vier?
Im Jahr? Oder? Neue?
Ach so. Ja.
300 auf Vorstellungen. Entschuldigung.
Nein, fast. Genau, nee, vier wäre lustig. Nee, ja, so 4 Premieren im Jahr, das stimmt.
Ja.
So. Für mehr reicht die Kohle wieder nicht. Und wir sind halt auch nur 13 Leute fest.
Das Ensemble.
Oder 12? Okay. Ja, sowas. Genau, ich spiele jetzt so 9. 4
Premieren. Und das heißt, ihr habt aber immer quasi noch ein paar, so ein Classic-Backup-Programm, was auch immer wieder aufgefrischt wird.
Wir haben ganz viel Repertoire. Also ich spiele 9 Stücke
das
oder so.
Das Repertoire, das hat mir gar nicht gefühlt, das Wort. Repertoire, ja.
Also wir spielen, genau, also ich habe 9 Stücke. Wir spielen halt so, Linie 1 spielen wir jetzt seit 1986.
Mhm.
Dann gibt's ab heute heißt du Sarah, das spielen wir seit 30 Jahren, aber nur einmal im Jahr.
Mhm.
Aber sowas schleppt man halt dann auch mit oder muss es ja irgendwie.
Okay. Das hat dann nur eine Vorstellung und ist dann sofort auch ausverkauft.
Nee, 4 oder 3, 4, ja. Aber nur in einer Woche.
So. Okay.
Ja, das ist ein spezielles Ding. Das ist auch wieder so eine Autobiografie von einer deutschen Jüdin, die überlebt hat den Holocaust, weil sie versteckt wurde in Berlin, also in ganz vielen Verstecken war und so überleben konnte. Die lebt noch mit, weiß gar nicht, Inge Deutsch-Kron, wie alt ist sie denn jetzt? 94 oder so.
Wow.
Ganz tolle Frau. Genau. Ja, und dann halt natürlich ganz viele Stücke von kleinen Kindern, Mittelkindern bis Jugendlichen bis Erwachsene.
Mhm.
Also alle Sparten. So. Ja, und das mache ich seit 10 Jahren. Also seit April 2009 habe ich angefangen.
Mhm.
Ich habe jetzt 10-Jähriges. Und fühle mich immer noch sehr wohl. Also es ist schon ein tolles Haus.
Glaube ich. Sonst würde man das ja nicht so lange aushalten, oder?
Genau. Also natürlich.
Und du darfst ja auch so viel singen wahrscheinlich, oder?
Ja, das auch. Genau, ja. Genau. Ja, macht großen Spaß. Es geht halt ums Publikum. Es ist nicht jetzt nur so Regietheater und für irgendwelche Abonnenten, die was sich dann aufregen, dass doch aber, keine Ahnung, dies und jenes Stück schon anders.
Oder
vielleicht der letzte Regisseur hat das aber besser inszeniert oder interpretiert oder so. Sondern die Kinder sind einfach so pur und direkt und die sagen dir auch, wenn sie es scheiße finden. Und die zeigen dir aber auch, wenn sie es geil finden. Und das macht schon großen Spaß, ja. Und Jugendstücke, es gibt zwischendurch auch viele Stücke, die, also gerade hatte ich im November eine Premiere, Jabba, 3-Personen-Stück, auch so ein bisschen Romeo und Julia, Liebesgeschichte, Muslima mit Kopftuch.
Aber jetzt halt quasi, genau. Okay.
Das ist ein neueste Stück oder vorletzte Stück. Und also diese Spielzeit war eh sehr spannend für mich. Also das war ein cooler Text von einem kanadischen Autor. Das macht großen Spaß und kann man sich auch als Erwachsener sehr gut anschauen. Kurzweiliger Abend. Und gleich im Anschluss hatte ich eine Produktion, die läuft noch. Da war ich gerade in Uganda für 2 Wochen.
Mhm.
Das ist ein Austausch mit Uganda. Wo fange ich da denn an?
Ja.
Im Grunde, es geht um das Thema, also das Stück heißt Ankommen ist WLAN. Was Jugendliche, sofort verstehen, weil nein, auf dem Campingplatz will ich nicht bleiben, hier gibt es kein WLAN oder wie auch immer. Und das ist ein Berliner Rapper und 2 Musiker, also 3 bin ich auf der Bühne. Und jetzt kommen noch 2 ugandische Künstler dazu, ein Beatboxer, Tänzer und ein Tänzer, die haben wir gerade kennengelernt in Uganda.
Mhm.
Und wir haben eben Berliner Schüler und auch in Uganda ugandische Schüler, aber auch Geflüchtete im Norden. Also waren wir in 2 Flüchtlingscamps im Norden des Landes. Das sind vor allem Geflüchtete aus dem Südsudan. Befragt, was für sie das Wort Ankommen bedeutet.
Mhm.
Also.
Das heißt, ihr habt das Stück da auch erst entwickelt oder habt ihr euch Inspiration geholt oder habt ihr die Leute da auch mitgenommen? Ja. Oder was?
Also wir haben hier die Regisseurin und Theaterpädagogen sind in Schulklassen gegangen und haben da die Jugendlichen hier in Berlin befragt, was bedeutet für sie Ankommen, also im eigenen Körper. Ich will, dass meine Worte bei dir ankommen.
Mhm.
Hier war es viel Pubertät, so ich komme zu Hause an und will erst mal chillen, keine Ahnung. Was bedeutet das aber jetzt zum Beispiel für geflüchtete Jugendliche da in diesen Camps, die nichts mehr haben, die dort in diesen Zelten leben, die vielleicht in Europa ankommen wollen, es aber vielleicht auch nie schaffen werden, die dort vielleicht jetzt angekommen sind und da ihr Leben verbringen werden oder so und natürlich eine komplett andere Lebenswirklichkeit haben. Diese zwei Seiten beleuchten wir. Es ist sehr performativ, assoziative Texte zu diesem Thema, geschrieben von der Regisseurin Theresa Henning, die wir eben mit Musik, Rap und Körper einfach auf die Bühne bringen. Und es hat erstaunlich gut geklappt. Also wir haben dann nach 3 Wochen Probenzeit 3, 4 Werkschauen gehabt. Also es war als Werkschau geplant, also einfach mal zeigen, was man so hat und womit wir dann nach Uganda gehen. Und es war eigentlich schon ein ziemlich fertiges Stück von 50 Minuten, das
und
gut ankam.
Genau. Wurde das synchronisiert, also gedubbt?
Das haben wir dann auf Englisch gemacht. Wir haben es auf Englisch gelernt, nochmal umgelernt, bis auf die Songs. Und ein bisschen gekürzt, so die Sachen, die nicht so verständlich sind vielleicht. Ja. Und haben es dort gezeigt, in 2 ugandischen Schulen und in diesem Camp, im Open Air, so auf dem Feld. Und letztlich war es eine Recherchereise und wir nehmen jetzt halt die Sachen, die uns erzählt haben, in Workshops mit und werden das jetzt hier ab Juni verarbeiten und dann ist Sommerpause und dann im September ist Premiere von dem richtigen Stück.
Und habt ihr dann auch quasi Einspieler? Also macht ihr irgendwie auch mit Videocollage irgendwas aus den Camps vielleicht was oder was? Was
es einfließt? War ein Doku-Team dabei und wir werden nächstes Jahr 2020 nochmal hinfliegen und dann das fertige Stück zeigen.
Okay.
Und es wird alles auch begleitet mit der Kamera und ich frage mich, ich weiß gar nicht, wer das zahlt. Ich glaube auch die Kulturstiftung.
Nee, aber ihr habt ja, euer aktueller Intendant hat ja auch den ganzen Theaterpädagogikbereich im Grips sehr groß mit aufgebaut, ne? Also das ist ja eigentlich schon auch ein Teil davon, oder? Bist du da sonst auch weiter involviert oder bist du nur Ensemble spielen?
Nee, ich bin genau nur Schauspielerin und Sängerin so. Es gibt eine richtig Theaterpädagogik-Abteilung.
Ja.
Also der jetzige künstlerische Leiter war der Chef der Theaterpädagogik.
Genau.
So. Und ist jetzt Intendant oder künstlerischer Leiter. Aber das sind richtig ausgebildete, studierte TheaterpädagogInnen.
Ja.
Nein, mit Sternchen.
Sternchen.
Mit Sternchen. Okay. Die das Kleines auch genau immer so sprechen.
Oder?
ZuschauerInnen.
Wirklich?
Und ja, genau.
Okay.
Und TheaterpädagogInnen. Muss die Lücke mitsprechen.
TheaterpädagogInnen, ja.
Mhm.
Okay.
Genau.
Ist das jetzt die aktuelle Spreche? Ich verstehe.
Ich glaube schon, weil das Sternchen schließt alle die mit ein, die sich zwischen Mann und Frau fühlen. Also die ganzen LGBTQ, was auch immer da noch mit rankommt. Mhm. Und aber auch vielleicht die, oh Mann, was sagt man denn dann? Die
Transgender, was?
Ja, so. Ja. Aber da kann ich jetzt nicht mit den Fachwörtern dienen.
Okay.
Da sagt man doch auch noch so, wie, nee, jetzt blamier ich mich, jetzt bin ich still. Ja, genau, auf jeden Fall werden alle mit eingeschlossen.
Durch das Absetzen. Ja, genau, weil gesprochen.
Also habe ich das verstanden,
Ja, gut, weil gesprochen habe ich noch gar nicht so nachgedacht, was ja eigentlich viel wichtiger ist. Aber weil bei den Schreibvarianten hat man ja schon noch eine Menge, da gab es ja schon
Unterstrich,
Bindestrich, großer Binnen-I quasi, Sternchen, genau.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was... Es sind ja verschiedene Strömungen.
Also bei uns wird immer das Sternchen verwendet und diese Lücke gesprochen.
Ah, gesprochen, die Lücke, okay.
Mhm.
Sehr gut. Nee, das hatte ich nur gelesen nochmal im Grips, genau, weil ich dachte, das klang jetzt so, das Projekt, wenn das eh schon so viel Interaktion hat mit eben nicht professionellen Schauspielern, sondern mit Kids und zusammen entwickeln, da ist ja ein ganz großer pädagogischer Teil schon mit drin.
Ja, das stimmt. Also wir haben halt viele Uraufführungen. Wir haben, schau, da kommt dann immer mein Allgäuer durch.
Schau.
Ja, schaust. Gell?
Ja.
Genau. Also wir haben viele Uraufführungen und gehen viel in Klassen und recherchieren viel. Und aber da wir bedeutet eigentlich die TheaterpädagogInnen. Oder schon auch mal wir Schauspieler mit dazu, um Fragen zu stellen, aber das auszuwerten oder so ist dann letztlich die Arbeit auch von den TheaterpädagogInnen.
Ja.
Oh no, okay, ich trinke noch einen Schluck.
Ja, bitte.
Ja, so ist das.
Ich hatte auch übrigens nie vor
10 Jahren im Grips zu bleiben, aber jetzt ist das so.
Ja, ist doch,
ja.
Ist doch voll gut.
Ist irgendwie geblieben. Aber halt auch eine Festanstellung in der Hauptstadt. Wenn man so noch Familie hat und so, ist es auch einfach...
Ziemlich geil, oder? Und vor allem, wenn man Theater...
Ja, du hast schon ein Glas geleert, das muss ich mal...
Ja, aber du hast auch anteilig sehr viel geredet. Das ist genau. Verdammt. Aber so soll es ja auch sein. Ist doch gut.
Ich lasse dich jetzt mal zu Wort kommen.
Nee,
Wie zum Beispiel, du engagierst dich ja darüber hinaus auch noch in der Flüchtlingshilfe. Darüber könnten wir jetzt auch noch mal ein bisschen sprechen, weil das ist ja schon auch ziemlich geil, dass du dafür auch noch die Energie und Zeit hast.
Danke.
Plus Kind und Ensemble fest und frei dann noch Hörbücher machen und Hörspiel.
Ja.
Und
ja, ich hab's auch irgendwie mal gern, wenn viel los ist. Also ich bin ja nicht so die, die so rumsitzen kann. Und ich bin so die Meisterin in, wenn sich irgendwo eine Lücke auftut,
ja,
dann kommt irgendwas, was man in diese Lücke stopfen kann. Das ist langweilig, ist mir selten.
Okay.
Ja, genau. Also das kam, muss ich auch gestehen. Also ich habe zwei Kinder und das zweite kam 2015. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nie so angefangen mit der Flüchtlingshilfe, weil ich einfach nicht die Zeit gehabt hätte.
Mhm.
Aber da war ja nun eben die große Welle. Und ich war zu Hause mit Baby und bin ja eben nicht so die jetzt nur im Café sitzen und Krabbelgruppe machen und so.
Ja.
Mama, deswegen habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn tun? Ich habe gerade Zeit. Ich kann ja irgendwie Spenden sammeln und was einkaufen und das irgendwo hinbringen. Und dann ging das los mit Lageso. Und dann habe ich irgendwie mal auf Facebook gepostet, hier, wenn ihr auch was tun wollt und keine Zeit habt, ihr könnt mir auch Geld schicken. Und dann kaufe ich halt mehr und bringe da halt mehr hin, weil ich habe gerade Zeit.
Mhm.
Und dann hatte ich innerhalb von 2 Stunden auf einmal 500 Euro von Freunden überwiesen bekommen.
Ja, klar.
Und innerhalb von ein paar Tagen waren es dann irgendwie 2000 Euro. Und dann war ich so, wow, okay, krass. Und dann habe ich halt auch das immer fotografiert und dann berichtet, wie sah es beim Lageso aus, was habe ich da erlebt und gesehen und gesprochen und mit den anderen Helfern und so.
Hm.
Und habe dann mich halt vernetzt, gefragt, was braucht ihr denn wirklich? Und habe dann so die Bedarfslisten irgendwie abgearbeitet und habe das einfach so mit Baby umgebunden, umgeschnallt, besorgt und dahin gebracht. Und irgendwann fand es meine Tochter aber nicht mehr so cool, ständig durch die Stadt zu gurken.
Okay.
Mochte Autofahren nicht mehr.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, was sind denn eigentlich für Heime in der Umgebung? Und habe da mal gegoogelt und habe dann gesehen, ach, gar nicht so weit weg. Es hat gerade eine Notunterkunft gestern eröffnet.
Mhm.
Dann bin ich dahin gefahren, habe gefragt, was braucht ihr denn so? Dann hat es da halt noch an alles gefehlt. Es war ein altes Bürogebäude und es haben sich einfach alles so überschlagen. Also auch die Ereignisse und die Menschen und die fehlenden Räumlichkeiten und dass halt auch die, wie sagt man denn, die Anbieter? Nee, die so die Volkssolidarität oder wie nennt man denn diese?
Die karikativen Vereinigungen.
Ja, die halt dann
die Faust und
genau, die dann die Turnhalle oder das Bürogebäude bespielen, ja. Und jetzt fehlt mir das Wort. Weiß schon, wie sagt man denn?
Die das
der Träger halt dann sind, die Organisationen, ja, sind, die sich da kümmern. So.
Ja.
Die kamen halt auch überhaupt nicht hinterher. Und die, klar, mussten das auch alles auslegen und haben das erst irgendwann ein Jahr später die Kohle vom Lageso bekommen. Deswegen, ja, waren die auch so zögerlich, die ganzen Sachen zu besorgen.
Klar.
Und dann habe ich da irgendwie bei eBay 300, 200, ich weiß die Zahl nicht mehr, 100. Nee, sagen wir 100. Es waren 100 Matratzen besorgt,
mhm,
auch von einer Hotelauflösung. Und habe den Matratzen gesponsert, irgendwie so für 12 Euro das Stück oder weiß ich nicht
mehr. Krass, ja.
Weil die alle auf Feldbetten geschlafen haben und da fallen ja nach 3 Tagen irgendwie der Rücken ab. Und da war klar, dass die dort mindestens ein Jahr bleiben werden und dass das auf Dauer, ne, halt irgendwie nicht, mhm, geht und so. Und da bin ich irgendwie eingestiegen und hängen geblieben und mache das im privaten, kleineren bis heute. Genau.
Voll gut. Und das heißt, bist du aber auch jetzt immer noch bei den großen Camps? Oder? Weil ich meine, der nächste Schritt ist ja eigentlich auch, dass die Leute irgendwann, in Anführungsstrichen, wenn es geht, in ihre eigenen 4 Wände kommen. Ne? Das ist ja auch in Berlin extremst schwierig.
Das ist ja für uns alle irgendwie da was zu finden.
Das sowieso, ja, klar, das geht auch, ja, nochmal. Aber dieses.
Ja, ich habe über die Jahre irgendwie so alles gemacht. Also am Anfang waren es die Notunterkünfte, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Dann habe ich mich mehr so auf Spenden und so verlegt. Dann hat eine Turnhalle eröffnet in der direkten Nachbarschaft. Dann habe ich da die Ehrenamtskoordination übernommen und erstmal so die Turnhalle auch mit eingerichtet. Also so
eher als Lagerstätte oder jetzt schon als.
Genau.
Ja.
Also eher so, wir brauchen was für Spenden. Also habe ich große Regale organisiert, habe das immer auf Facebook organisiert. Also habe mehr so die Orga gemacht. Und hatte noch gar nicht so viel mit den Geflüchteten selber zu tun. Mit der Kleinen halt, ich war immer eher so am Organisieren. Und dann habe ich dann ein Café aber mit initiiert, so ein Begegnungscafé, weil das in der Turnhalle halt nicht ging.
Mhm.
Und dann ging es halt los, dass ich natürlich Einzelne kennengelernt habe. Ich wusste nur einfach ganz genau, sobald ich das Schicksal von jemandem einen mich annehme, dann zieht das so viel Energie, dass ich mich nicht mehr um die Masse kümmern kann. Mhm. Genau so war es auch. Also das war dann noch das ganz ums Eck, war ein komplettes Haus. Das ist eigentlich auch noch spannend. Man muss so erzählen. Bei meinem Sohn war auf einmal ein Junge in der Klasse, ein Geflüchteter aus Syrien, der hatte keinen Schulranzen. Das hat er zu Hause erzählt. Und ich so, hä, aber alle Spendenlager quillen doch über. Warum hat er keinen Schulranzen? Ja, keine Ahnung. Hab den Lehrer gefragt, der mir dann sagte, der kommt aus einem Hostel. Und dann habe ich gefragt, ob er mir die Adresse geben kann, was er mir unter der Hand gegeben hat, weil er selber gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich an die Mutter rankomme. Und irgendwie muss man dem Jungen helfen. Er hat kein Pausenbrot, kein Blatt, kein Stift und so. Ja. Dann bin ich dahin, dann war das kein Hostel, sondern einfach ein normales Altbauwohnhaus, wo die normalen Mieter schön entmietet wurden, wie sagt man denn, raus, also gekündigt wurden. So. Mhm. Und dann hat der Besitzer das voll gemacht mit 65 Syrern.
Komplett klar, weil er überwillig. Ja, von der Regierung,
genau. Ja, genau. Und es war die Zeit, wo es keine Unterkünfte gab. Und dann haben die Gutscheine bekommen, sogenannte Hostelgutscheine, bis 50 Euro die Nacht. Und dann hat der pro Nacht, pro Person 50 Euro kassiert für 65 Leute und das halt über ein Jahr oder so. Also er hat richtig Asche gemacht und es war eigentlich ein komplett sanierungsbedürftiges Haus. Da war dann auch oft kein warmes Wasser und kein Strom und kein dieses und jenes. Es war komplett versifftes Treppenhaus und er hat halt schön nochmal Kohle gemacht. Es ist jetzt edelst saniert und wird so für 2000 Euro kalt oder so vermietet, diese WGs, also diese Wohnungen. Ja. Und da bin ich so durch und habe mit einem Dolmetscher überall mal geklingelt und gesagt, hier, wir sind von der Turnhalle und haben da Zugriff auf Spendenlager und so. Wenn Sie was brauchen, kann ich Sie da ein bisschen mitversorgen oder Sie da hochführen, dass Sie da auch ran können. Mhm. Weil die haben ja dann keine Sozialarbeiter und niemand, der ihnen hilft in diesem Hostel. Und es waren vor allem alleinstehende Männer und ein paar Familien, eben unter anderem der Junge aus der Schulklasse meines Sohnes. Und ein Stockwerk höher ging auf einmal die Tür auf und eine junge Frau in Hotpants und solchen Wallehahn stand irgendwie vor mir und war so, hey. Und ich so, wow, okay. Und dann war das eine WG mit 10 Leuten und es waren 2 Kameraleute, ein Schauspieler, ein paar Tänzerinnen, also lauter kreative junge Leute aus Damaskus, alle studierte Künstler und so. Okay. Und ich dachte mir, yeah, cool. Und dann sprachen alle Englisch und dann hat's ich mit denen natürlich gleich ganz anders geklickt, weil man halt reden konnte.
Ja, klar.
Und auf Augenhöhe war. Und dann aus dieser Zeit und von dieser Gruppe sind mir ein paar wirklich enge Freunde geblieben, wo ich mich dann auch, als die dann da raus mussten, halt mich sehr engagiert habe, dass die in WGs kommen oder Wohnungen finden. Mhm. Einer wohnt bei mir gegenüber und ein anderer noch im Viertel. Und wir sehen uns wirklich regelmäßig und sind einfach Freunde. Komplett auf Augenhöhe so und wenn was ist, helfe ich halt irgendwie oder unterstütze so, aber die sind auch total selbstständig. Der eine studiert jetzt Psychologie,
okay.
Hat so gut Deutsch gelernt. Psychologie auf Deutsch. Ja.
Also ist ja eigentlich kurz nach Soziologie, würde ich sagen, so. Oder? Also krasser geht's im Deutschen eigentlich nicht.
Und der andere auch irgendwie als Computer Engineer und die sind einfach voll gut dabei. Ja. Und das ist schön zu sehen.
Okay, aber der kreative Teil, dem können Sie nicht weiter nachgehen? Oder dem künstlerischen?
Achso, der eine, der war schon immer Computer-Ingenieur. Lustigerweise bin ich an ihm vor allem hängen geblieben, der einzige Nicht-Kreative.
Okay. Ausgleich.
Nein. Genau. Ja. Nee, die anderen, die machen alle. Die eine studiert jetzt Tanz in Essen. Hat es auch geschafft, da angenommen zu werden.
Super.
Also, das ist auch super krass.
Das heißt, waren die alle sehr jung noch auch?
Ja, so Anfang, Mitte 20.
Ah, okay, krass.
Ja. Und. Also studieren einige richtig ganz normal auf Deutsch. Also die haben halt richtig krass in Deutschlernen investiert und konnten halt schon super Englisch und dann war der Schritt machbar. Mhm. Schwer, aber machbar. So war das.
Krass, und dafür hast du echt auch die Energie. Ich meine, das ist ja schon, aber du kriegst wahrscheinlich auch davon sehr viel dann zurück, oder? Also offensichtlich muss das, oder wie ist dein Energiehaushalt? Also ich staune manchmal, bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, da gibt es überhaupt keinen ist mir jetzt gerade zu viel Erschöpfungssyndrom. Und bei anderen, die sind schon überfordert, wenn sie mehr als 20 Entscheidungen am Tag fällen müssen, weißt du? Also so von ganz kleinen Alltagsentscheidungen.
Ja.
So, also.
Ja, also ich gehöre schon eher zu der Kategorie, ich mache einfach, ich bin so, ich ziehe dann durch. So. Mhm. Also ich kann mich ganz gut durchbeißen. Natürlich habe ich auch so dieses Erschöpfen und ich kann nicht mehr. Und das waren jetzt ja auch die positiven Beispiele.
Ja.
Ich habe auch ein schwierigeres Beispiel, das mir auch seit 3 Jahren doch auch, es klingt jetzt so neutrum-mäßig, eine Freundin mittlerweile eben auch, wo es nicht so läuft, die aus dem Kosovo kommt, was natürlich auch wieder ungleich schwerer ist, weil sicheres Herkunftsland und so. Und da hängt noch eine 7-köpfige Familie mit dran, die ich irgendwie...
Die nachkommen möchte? Oder
nee,
die,
die habe ich hier, also 7-köpfig kennengelernt. Ja. Und die wurden alle abgeschoben, bis auf sie, weil ich geschafft habe, sie in eine Ausbildung zu bringen. Alle aus dem kompletten Heim sind wieder zurück in Albanien, Kosovo, also alles so Balkanstaaten. Sie ist die Einzige, die noch hier ist. Und jetzt dann demnächst ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau abschließen wird, hoffentlich im Mai, wenn es klappt. Und das ist trotzdem seit 3 Jahren immer wieder Drama und schwierig, weil die Familie eben zurück ist und einfach so arm ist und immer wieder Unterstützung brauchen. Und wenn dann irgendwie Krankheit oder ein Unfall oder irgendwas dazu kommt, bin ich halt dann so die Ansprechpartnerin und die, die man dann doch mal irgendwann um Hilfe bittet, wenn sie nicht mehr können. Dass ich eigentlich schon auch ziemlich regelmäßig Geld runterschicke, dass ich eigentlich jetzt so privat, da ich nicht mehr bei der Serie arbeite, sondern am Theater, nicht mehr so habe. Und das belastet mich dann schon sowohl emotional als auch finanziell, psychisch. So immer wieder diese Entscheidung, was mache ich denn?
Abwägen.
Die schreiben mir, sie haben echt einfach Hunger. Ich kann doch jetzt nicht nichts schicken. Und sich da irgendwie abzunabeln oder zu sagen, sorry, oder ich kann euch so und so viel schicken und mehr ist nicht, damit müsst ihr klarkommen, ihr müsst schauen, wie ihr da selber und so. Es ist einfach super schwer.
Klar.
Und also es ist nicht immer nur alles schön und einfach, aber es hatte trotzdem natürlich wahnsinnig viele schöne Momente, wo, klar, deswegen macht man es ja auch ganz egoistisch, weil es gut tut zu helfen, wenn man sieht, das funktioniert.
Klar.
Wobei ich auch lieber sage, ich unterstütze oder ich, ja, ich unterstütze, wenn sie wirklich Hilfe brauchen. Weil es ist auch voll anstrengend, Hilfe anzunehmen. Ich kann ja selber schon nicht damit umgehen, auch wenn dann so diese Dankbarkeit kommt. Oh, danke, danke so sehr und wie kann ich jemals danken? Und so, boah, ich will es gar nicht. Also das ist auch voll schwer, das anzunehmen, selbst als Helfender, Gebende. So Gebender. Ja. Es ist mega anstrengend als Empfänger, wenn du darauf angewiesen bist,
dich immer
angemessen zu bedanken.
Ja, total.
Und auch dann wirklich eine Freundschaft aufzubauen aus diesem Verhältnis raus, ist auch voll schwer und klappt nicht mit jedem. Und da habe ich echt also viel in der Hinsicht so gelernt oder auch manches nicht gelernt, du kriegst einfach nicht hin, da so die Balance zu finden. Ja, aber, und ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn nicht gerade meine Tochter und ich Elternzeit und sie in dem richtigen Alter gewesen wäre, wo ich sie halt, wo sie viel geschlafen hat und ich sie viel rumgetragen habe. Also wenn es so jetzt
wäre, scheinbar war sie dann auch entspannt, wenn du sie hast, wahrscheinlich viel im Tragetuch gehabt.
Ja, oder was, genau. Ne? Und die ist wirklich auch so von Arm zu Arm gewandert. Am Anfang hatte ich Angst so mit, oh Gott, sind die geimpft? Und das haben sie ja auch von einem bärtigen Mann zum nächsten und ganz viele haben sie auch einfach ungefragt auf den Mund geküsst.
Okay.
Und waren vielleicht aber auch noch nicht durchgeimpft und ich war so ein bisschen immer, zu spät. Okay. Aber die waren alle durch die Bank vom Security angefangen, zu den Afghanen, Syrern und sonst was.
Alle so vernarrten deine Tochter.
Herzlich. Einfach mit Kindern allgemein, so krass herzlich. Und sie war halt ein Baby mit dicken Backen und so. Und sie liebt bis heute eigentlich bärtige Männer, weil sie hat nur gut positive Erfahrungen.
Ja, schön.
Das war total schön. Ist auch nie krank geworden.
Siehst du. Immer gleich aussetzen den Bakterien, das härtet ab oder so. Ne? Ich meine, früher, ich weiß ja nicht, aber es gibt ja jetzt anscheinend wieder die Tendenz, dass bestimmte Sachen nicht mehr geimpft werden, aber du bist wahrscheinlich selber auch noch so groß geworden, dass man, wenn irgendwo da eine Kinderkrankheit war, dann ist man da erstmal hingeschickt worden, oder? Um das eben auch zu durchleben, damit man es hat und dann den natürlichen Abwehr.
Masern, Mumps Party.
Genau. Die Party ist richtig nach dem Motto.
Nee,
oder?
Ich bin schon geimpft worden. Ich glaube, meine Mutter hat mich ganz brav durchgeimpft.
Ja? Okay.
Ich da auch noch irgendeine Narbe.
Eine Impfnarbe?
Ja, es so gibt doch diese typische an der Hüfte oder wo alle Kinder so gleich nach der Geburt so.
Gleich hast nach der Geburt, noch? Oh Gott.
Nee, hast du es nicht auch irgendwie so eine Narbe in der Hüfte? Ist doch, wenn wir selber Jahrgang sind, dann haben
aber
ja, check mal, Nord-Süd-Gefälle. Du weißt es vielleicht nicht. Guck mal.
Das ist das Nord-Süd-Gefälle.
Irgendwo, ich glaube hier. Ja,
äußert sich nicht nur im Bildungsniveau, sondern auch in der Gesundheitsversorgung.
Ja, irgendwas war da. Ich muss mal meine Mutter befragen. Ja. Naja, aber ich impf nicht alles. Aber ja, doch, eigentlich schon. Ich glaube, ich habe eine Sache nicht geimpft. Meine Brüder sind Ärzte, ist ganz praktisch.
Mhm.
Die befrage ich dann auch immer. Und
sind die sehr pragmatisch oder sind die sehr emotional?
Unterschiedlich, die sind sehr unterschiedlich. Der, also sind beide älter und der mittlere ist, hat seine Kinder jetzt nicht so durchgeimpft.
Ja.
Und guckt aber auch immer ganz genau, an was würde man denn sterben und was kann man dann eigentlich, wenn es wirklich da ist und schlimm ist, auch noch auffangen.
Mhm.
So. Und dann sage ich immer, okay, du bist in Österreich auf dem Berg. Ich bin in Berlin, ich glaube, ich muss ein paar mehr Sachen impfen als du.
Mhm.
Also so, und dann habe ich jetzt doch das meiste gemacht.
Der ist auf dem Berg.
Mhm.
Geil.
Ja, wir sind so Bergsteiger. Wir lieben Berge.
Wir
wie die Familie Reitmeier.
Die Reitmeiers.
Ja, die Reitmeiers, ja. Die lieben das schon.
Ja.
In die Berg zum Gehen.
Ja, schön.
Ja.
Das heißt, du bist aber auch schon regelmäßig nochmal in der Heimat.
Ja, ein, zweimal im Jahr.
Ein, zweimal im Jahr.
Ja, so.
Klar. Berge und Meer fehlt so ein bisschen, ne? Aber sonst ist Berlin ganz lebenswert, oder?
Bist du ein Meertyp oder Bergetyp?
Ich komme von der Küste, aber ich würde es...
Wenn du wählen müsstest?
Ich glaube, ich find Hügellandschaft und See, glaube ich, das ist so... Okay. Das ist tatsächlich die Mischung, ja, das ist so meins.
Ja.
Wenn ich so die Wahl hätte, glaube ich. Also ich mag ja, alles natürlich. Also ich mag die raue Nordsee natürlich genauso. Und ich habe schon lange auch... Nachdem ich dann in Leipzig und Berlin war und so, den Wind vermisst. Mhm. Einfach dieses permanente, einfach eine Brise im Gesicht auch so.
Mhm.
Ist aber auch mal ganz geil, Fahrradfahren, ohne ständig gegen Wind zu haben.
Mit langen Haaren hasse ich das ja. So Wind immer stresst mich total, wenn immer die Haare irgendwie, egal wie man sie wegbindet.
Ja. Aber es knallt halt so den Kopf frei, das finde ich ganz schön.
Es macht trockene Augen.
Auch das.
Ja. Ja, okay, jetzt, wo ich mir das vorstelle, würde ich doch die Berge vorziehen. Ja. Nein, Meer ist natürlich geil. Natur ist einfach geil. So, ja, wenn du halt so die Natur spürst. Also die Berge vermisse ich schon, doch.
Und das Alpenpanorama nicht irgendwie als Tapete zu Hause ausgedruckt oder so?
Doch, auf dem Klo. So ein kleines, aber nicht so eine Fototapete.
Ja. So 10x15, dann ganz.
Das wäre auch geil, das ganze Wohnzimmer so, oh, bam. Ja, du bringst mich da auf Ideen.
Ja, oder du nimmst einfach einen Beamer und kannst halt wechselnde Jahreszeiten auch immer an die Wand werfen.
Ja.
Auch. Verschiedenste.
Ja. Gut.
Oder so ein 24-Stunden-Film. Oder ein Zeitraffer.
So statt Lagerfeuer im Ding immer. Also, okay.
Sowas gibt's ja. Mhm.
Was mein Mann ja manchmal macht, ist morgens sich...
Ja.
Ja. Es gibt ja irgendwie auf dem BR morgens, da kommt dann Musik und dann siehst du die ganzen Überwachungskameras, die auf den Bergstationen sind und die immer zeigen eigentlich, wie so der Schnee ist, wie der Wind ist, ob man da Skifahren kann gerade und es läuft, ich weiß nicht, noch endlos lange kann man sich Alpenpanorama angucken.
Auf der Homepage,
meinst du? Nee, im Fernsehen. Auf dem ist es BR, BR Alpha, ja, irgendwie sowas, ja, da läuft morgens von bis, weiß ich nicht.
Laufen die verschiedenen Webcams durch, ja, so ein Zeitraffer
oder was? Ja, nicht Zeitraffer, immer so einmal ein Schwenk von links nach rechts und dann der nächste links nach rechts und im Hintergrund kommt Blasmusik.
Oh, wirklich, ja? Geil.
Und wenn die Kinder zu sehr nerven in der Küche, dann sagt er, oh, ich gucke jetzt Alpenpanorama.
Voll gut.
Finde ich auch gut.
Sehr schön.
Dafür wird er mich jetzt hassen. Ich trinke noch einen Schluck. So.
Genau, stärk dich mal. Denn du hast auch schon bei uns hier Hörspiel bei der Warringham-Sage hast du schon eine Rolle mitgemacht. Beim Fitzek-Thriller-Hörspiel warst du auch nochmal dabei.
Passagier 23. Ja.
Genau.
Und bei Honigtod und bei Juten Sitten. Ja. Aber immer so kleinere Sachen.
Kleinere Sachen. Aber macht dir Spaß, oder?
Ja, komm ja vom Spielen.
Genau. Schon eher meins als das Lesen, also das Hörbuch. Ach aber so. Es ist halt.
Aber ich meine, klar, die direkte Rede ist halt das, was ich am Theater mache.
Ja.
So. Und von dem her fällt mir das jetzt nicht schwer. Also nicht schwer, so. Hörbuch ist ja nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer.
Das ist eine geile eigene Welt. Nummer.
Ja, also auch dieser Kampf mit sich selber, mit dem Körper über so viele Stunden. Allein sitzen.
Haltung bewahren, oh, ein Stück weit, sich nicht übermäßig zu bewegen. Und
da klarkommen. Finde ich super. Ist auch ein cooles, schönes Kontrastprogramm so zu Theater, wo einem ja auch immer jemand sagt, dann doch, wie man es tun muss. Und das ganze Team und wer alles mitredet und mitspielt, ist man ja dann doch ziemlich auf sich allein gestellt.
Ja, und es ist sehr intim und intensiv in einer Zweierbeziehung beim, in der Regel, Regie oder Tontechniker noch.
Und es war aber auch so was Schönes, irgendwie, ich habe mich jetzt nie groß drum bemüht. Und jetzt seit ein paar Jahren geht es so, ja, jetzt immer mehr.
Ja, haben wir die erste Aufnahme damals gemacht mit Nika? Also für Nikas Videos? Haben wir gemacht zusammen. Nee, ich dachte den ersten Teil von dieser Trilogie, oder? Verwandte Seelen?
Nee, haben wir nicht. Oh nein. Okay. Das war irgendein anderer Teil. Aber ich habe eben jedes Buch ja von ihr mittlerweile gelesen. Ja. Dass ich auch total verschwimmt, mit wem ich was aufgenommen habe.
Auf jeden Fall haben wir das...
Was, verbundene Seelen? Morgen wirst du bleiben?
Morgen wirst du bleiben. Ah, das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Ja, das ist ja gar keine Trilogie. Nee, das ist allein, das ist abgeschlossen. Eben. Jetzt komme ich auch ein bisschen durcheinander. Meine
Fresse. Du schwimmst auch. Aber dadurch, wenn man so alles von einer Autorin macht, dann ist es irgendwie auch wirklich schwer über die Jahre.
Ja, was anderes?
Ich habe zum ersten Mal ein Hörbuch gemacht, 2011. Ein auch so Jugend-Fantasy, weil es war auch wieder lustig. Neuköllner Oper, die Frau des Regisseurs, die hat mich für eine Hörspielsache als kleine Hexe gebucht und mir danach die Chance gegeben mit dem Hörbuch. Lief auch gut, aber kam irgendwie nichts mehr. Ich habe mich aber auch nirgendwo jemals beworben damit. So. Und dann hat sich der Tonmeister, Tontechniker, wo wir das aufgenommen haben, hat sich 2 Jahre später an mich erinnert und mir 2 fette Romane gegeben, weil er eine junge Frauenstimme brauchte. Und dann habe ich Ambra und Katzenberge aufgenommen, was so preisgekrönte Literatur war und deswegen auch krass besprochen wurde. Es war das erste und einzige Mal, dass ich irgendwie richtig Presse gekriegt habe für Hörbücher. So, es war dann so Hörbuch der Woche bei Radio 1 und irgendwie auf diversen Blogs und so. Und es war so krass. Und dann habe ich mich aber wieder nirgendwo beworben. Und bei dem kam nichts mehr. So, der macht nicht so viele Hörbücher, glaube ich, in dieses Tonstudio. Und dann dauert es wieder 2 Jahre, bis das hier losging in der Lauscher-Lounge. Weil ich war mit Elmar auf der Schauspielschule. Ja. Genau. Und der kam dann mit Johanna in Linie 1. Und dann hat sie gesagt, schick doch mal was. Und eine Woche später war die Ding für Nika Stevens, dass ihr Versammlung hattet und zwar so, habt ihr eine junge Frauenstimme, wen sollen wir denn vorschlagen? Und dann hat sie mich vorgeschlagen, dann war ich irgendwie eine von 5, 6 oder so und dann hat Nika Stevens sich für mich entschieden. Und dann seitdem lief es jetzt so bei euch und ging immer weiter, auch in andere Studios und so.
Aber du hattest bis jetzt, weil du meintest, du sagst schon, Hörbuch ist was anderes als, klar, das Dialoge und so, das ist ja schon meins von der Bühne, aber das waren jetzt auch alles immer in der Regel Ich-Perspektiven, oder? Was ja auch nochmal eine andere Nummer ist, als wenn du jetzt wirklich den Draufsicht-Erzähler auch hast. Oder?
Ja, stimmt.
Also ich glaube, Nika Stevens sind immer
so eine junge Protagonistin um die 20. Ich habe halt eine sehr junge Stimme. So. Das ist irgendwie, darauf bin ich so gebucht. Lili Lindner war halt Ich-Perspektive wieder. Ja. Auch das damals, ja. Selbst also auch Ambra Katzenberge, das war auch eine junge Halbpolin, Mitte 20 oder so, die ihre Geschichte erzählt. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich ist das so ein Hörbuchding, dass man ansonsten, wenn es so einen Omni-allwissenden sonst die Erzähler ich hat oder so.
Mal, wie das läuft, ne?
Nee, ja. Aber so einen neutralen Erzähler, dann sind es doch meistens Männerstimmen, oder? So Ulrich Nötens und so. Der kriegt's aber heute.
Der kriegt's heute. Du musst
es ja ganz toll.
Ja, ich mag den auch.
Auch also, wenn ich gerne alle seine Bücher nochmal einlesen würde.
Ja.
Also es ist halt mit jungen Frauenstimmen, es ist auch ganz oft Thema. Also dann so, ja, die Stimme war ja schon sehr jung und so, aber total passend kommt dann meistens.
Ja, es gibt ja durchaus, gerade was so Serien angeht, wo eben auch Frauen schreiben und dann auch Frau als Protagonist irgendeine Hauptrolle oder sowas haben in den Büchern. Jetzt, sei es jetzt eine Detektiv- oder eine Kriminologie-Reihe oder so, da gibt es ja dann schon auch dann viele Frauen, die trotzdem nicht zwangsläufig automatisch in der Ich-Perspektive erzählen, sondern auch die normale Draufsicht haben, in Anführungsstrichen. Also es gibt schon noch, du kommst bestimmt mal in das Vergnügen, aber ich glaube, bislang war es tatsächlich eher ich.
Perspektive, ja, ne? Also vielleicht ist jetzt auch mal der Punkt, dass ich mich mal irgendwo anders bewerben sollte und mal irgendwie in irgendeinem Verlag noch erzählen sollte, dass es mich gibt. So. Also ich habe jetzt eben für Hörbuch Hamburg auch was gemacht. Die hat mich auch im Netz gefunden und einfach geguckt, welche junge Frauenstimme ist denn gerade so in der Jugendfantasy, im Jugendfantasy-Bereich unterwegs. Ja. Und dann hat sie mich angeschrieben. Aber das war auch wieder Ich-Perspektive und eine junge Frau.
Ja.
Ja, also ich weiß gar nicht, wo muss ich denn hin? Berate mich doch mal. Wo soll ich mich denn melden?
Ja. Ja, ich möchte, solange du gut zu tun hast, du musst es ja auch noch in deinen Hut kriegen. Solange du noch Grips weitermachen willst.
Das ist das Problem, wenn man so Festengagement und dann so selbstständige Sachen, dann sagt man ja so ungern nein. Und dann heißt es eben,
eigentlich dass immer ich doppelt.
Oft meine kleinen Lücken, also jetzt hätte ich eine Woche frei gehabt und dann war halt nicht frei, sondern habe ich splitterfasernackt gemacht. Und dann doch gemerkt, oh, so ein bisschen Pause hätte dann doch ganz gut getan.
Ja.
Und meine Stimme rächt sich eben auch gerade ein bisschen, wie man merkt, weil sie ein bisschen heiser ist. Ja. Und ich muss eben auch viel singen, ja, und viel irgendwie Bäm auf der Stimme, unverstärkt so. Und irgendwann merkt man es dann doch, wenn man ein bisschen krank ist oder ein bisschen angedetscht, dann legt sich es halt einfach auf die Stimme.
Ja,
ich denke mir immer, jetzt mache ich nichts und genieß mal die Pause
und dann kommt eine Anfrage und du sagst nicht nein.
Irgendwann wieder das Telefon.
Ja, ist doch schön.
Was aber toll ist.
Ja,
ich will mich jetzt nicht beschweren.
Ja. Nee, ist doch besser so als andersrum.
Genau.
Magst du lesen?
Ah, wo?
kannst du es noch lesen?
Soll ich es auf Bayerisch lesen?
Ja, das, ja. Nach dem Bibelprinzip auf Bayerisch. Das passt doch alles beieinander. Tenderbar.
Ja, es hat mir ein Freund irgendwann mal geschenkt und seitdem liegt es rum und ich habe es nicht gelesen.
Okay, soll ich dir jetzt etwas aufschlagen?
Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es geht um einen Jungen, der so halb in einer Bar aufwächst und...
In einer verrauchten Bar.
Oh, mit viel Alkohol.
Also offensichtlich ja dann noch so 80er, 90er.
Stimmt.
Also wo in Berlin findest du ja immer noch auch Bars, aber es wird weniger.
Ja.
Also ich glaube, das ist ein bisschen zu viel.
Aber vielleicht wenigstens so ein Kapitel anfangen?
Das werde ich schon mal.
Das Gefühl, ich muss mal von dem Wasser trinken.
Ja, bitte. Dafür steht es da. Mr. Sandman, guck mal, das war vielleicht fast zum Einschlafen.
Mr. Sandman.
Kapitel 6, Mr. Sandman. Ich wollte nur eine Stimme ersetzen und dazu brauchte ich nicht viel. Ist doch ein geiler Einsatz. Ein geiler Einstieg.
Und wir können da so einen Absatz. Ihr könnt ja einfach meine Hörbücher anhören, dann wisst ihr. Und euch merken, ich hätte gerne Ronja Räubertochter gelesen.
Auf jeden.
Mr. Sandman.
Aber dass sie im Grips nicht spielt.
Naja,
ist das nicht auch ein klassisches Kinderstück?
Ja, aber sowas machen wir nicht. Wir haben ja Uraufführungen.
Ihr habt ja immer
Wir machen ja keine Märchen und keine sprechenden Tiere.
Naja, ihr habt ja einen Auftrag.
Wir haben einen Auftrag. Wir sind ein emanzipatorisches Mutmachtheater. Merkt ihr das? Genau.
Nachdenken vor allem. Das habe ich mir da aufgeschrieben. Wegen Grips. Warum dieser Name und so.
Nachdenken?
Ja.
Ja. Nachdenken ist immer gut.
Spaß am Denken. So wurde das Logo damals dann umgesetzt mit dieser Begründung, das Grips-Theater. So, das habe ich irgendwo jetzt nochmal irgendwo aufgeschnappt.
Spaß am Denken ist mir sogar neu.
Ja.
Okay, Mutmachtheater. Mutmachtheater.
Ja. Gut. Also Mr. Sandman, ja?
Okay, Mr. Sandman, gut. Tenderbar von J.R. Möhringer. Also vielleicht auch J.L., wenn der Möhringer heißt. Okay, whatever. Keine Ahnung. Shit, man sollte nichts trinken.
Brauchst du noch mehr Licht?
Nein, die Augen gehen noch.
Ja?
Okay, viel Spaß. Ich wollte nur eine Stimme ersetzen und dazu brauchte ich nicht viel. Nur ein anderes männliches Wesen, einen neuen Scheinvater. Dennoch war mir klar, dass selbst ein Scheinvater besser wäre, wenn ich ihn sehen könnte. Männlichkeit wird durch Nachahmung bestimmt. Um ein Mann zu werden, muss ein Junge einen Mann sehen. Mit Opa hat es nicht geklappt. Und so wandte ich mich natürlich dem einzigen anderen Mann in meiner Umgebung zu, Onkel Charlie. Und Onkel Charlie war eine Nummer für sich. Mit Anfang 20 fielen Onkel Charlie die Haare auf dem Kopf aus, erst einzeln, dann in kleinen Strähnen, dann in Büscheln und schließlich in ganzen Soden, gefolgt von den Haaren auf Brust, Beinen und Armen. Irgendwann wehten auch seine Wimpern, Augenbrauen und Schamhaare davon wie Löwenzahnsporen. Die Ärzte diagnostizierten Alopezie, eine seltene Krankheit des Immunsystems. Die Krankheit machte Onkel Charlie fertig. Doch die eigentliche Verwüstung fand eher innerlich als äußerlich statt. Nachdem die Alopezie seinen Körper entblößt hatte, legte sie seine Psyche bloß. Er wurde krankhaft affektiert und verließ das Haus nicht mehr ohne Hut und Sonnenbrille, eine Verkleidung, die ihn noch auffälliger machte. Er sah aus wie der Forscher in »Der Unsichtbare«. Mir persönlich gefiel Onkel Charlies Aussehen. Lange bevor Glatzköpfigkeit in Mode kam und lange vor Bruce Willis, war Onkel Charlie glatt und cool. Oma sagte mir jedoch, Onkel Charlie könne seinen Anblick nicht ertragen und schrecke vor jedem Spiegel zurück, als wäre es ein geladenes Gewehr. Für mich war das Einzigartige an Onkel Charlie nicht sein Aussehen, sondern wie er redete. Eine verrückte, schrille Fusion von gehobenem Wortschatz und Gangsterslang, durch die er sich anhörte wie eine Kreuzung zwischen Oxford-Dozent und Mafia-Boss. Noch seltsamer jedoch war, dass er sich, nachdem er ungeniert einen Schwall vulgärer Wörter von sich gegeben hatte, dafür entschuldigte, wenn er ein ausgefallenes Wort benutzte, als wäre seine Gelehrsamkeit schockierender als seine profane Ausdrucksweise. »Ich darf doch Evidenz sagen, oder?« fragte er etwa. »Ich darf doch auffassungsschnell sagen.« Onkel Charlie hatte Opas Liebe zu Wörtern geerbt. Nur sprach er im Gegensatz zu Opa jedes Wort genau und besonders deutlich aus. Manchmal hatte ich den Eindruck, Onkel Charlie wollte vielleicht nur angeben und es Opa unter die Nase reiben, dass er nicht stotterte. Jo, mehr?
Das ist ganz geil. Es ist Ich-Perspektive.
Schon wieder.
Es ist Ich-Perspektive, sehr schön.
Ja.
Und ja, also ein Junge braucht einen Mann, um zum Mann zu werden, als Vorbild.
Mhm. Also eigentlich ist auch die Ich-Perspektive eines Jungen.
Ja?
Wäre doch auch mal was. Ja, ja vielleicht. Ja. Oder eine starke Mutter.
Natürlich auch
was
das.
Was das psychologisch wieder auslöst, keine Ahnung. Ja, ist spannend. Vielleicht sollte ich das Buch mal lesen. Das reicht doch, oder? Willst du mehr hören?
Das ist ganz schön. Also auf jeden Fall war es ein geiler Einstieg.
Das Ding ist ja, weißt du, ich habe seit 11 Jahren Schlafmangel. Und deswegen...
Was? Du musst jetzt schlafen.
Ich muss jetzt schlafen. Oh, nein. Deswegen trinke ich auch überhaupt keinen Alkohol mehr, weil es mich sofort umhaut.
Mhm.
Allein auch durch diesen immer arbeiten, wenig Pausen und zu wenig Schlaf.
Ja.
Ja. Also ich hätte ja große Lust einfach... Ja. Jetzt muss ich auch wieder aufpassen, ich das formuliere.
Hm.
Nee, natürlich andere Genres mal.
Gerne in andere Genres. Nicht nur
genau. Genau. Mag ich auch gerne und hat alles total seine Berechtigung und so. Das war jetzt auch super mit dem Splitterfasernackt. Muss natürlich auch nicht immer so harter Tobak sein. Na klar, jeder hat Lust an Abwechslung. So.
Was flasht dich denn persönlich? Was liest du denn selber, wenn du überhaupt in deinem...
genau.
Continuum
wenn ich da. Nicht Theatertexte lese oder Hörbücher vorbereite. Ja, hier, ich habe Joachim Meyerhoff, wer hat es nicht gelesen? Und es macht ja auch wirklich großen Spaß. Das hätte ich auch was vorlesen können. Ne? Aber
das liegt dir einfach so rum?
Das hatte ich auch noch in meinem Rucksack und habe es aber auch noch nicht zu Ende gelesen.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Ja.
Nö, habe ich nicht gelesen.
Auch tolle Texte. Er ist Schauspieler
und
kann auch noch großartige Bücher schreiben. Da beschreibt er seine Großeltern in München, bei denen er dann eine Zeit lang lebt oder sie besucht oder so, bevor er dann auf sich an der Schauspielschule bewirbt. Und er beobachtet einfach wahnsinnig
scharf
und sehr witzig, was ihm alles auffällt und wie er es beschreibt.
Cool.
Genau. Ansonsten muss ich wirklich gestehen, lese ich vor allem Kinderbücher den Kindern vor. Die natürlich auch dann sagen, Mama soll lesen und nicht Papa.
Mhm. Weil du dich mehr reinhängst, aber dann richtig. Die Kinder aber auch nicht schlafen danach, sondern nur mehr aufgedreht sind.
Ja, so. Weil meine Tochter geht schon ein bisschen so in meine Fußstapfen und liest sehr süß ihren Puppen oder ihren Kita-Freunden schon so Geschichten vor und macht so Stimmen nach und so. Mhm. Die ist sehr witzig im Kopieren.
Geil.
Ja,
okay.
Sonst lese ich eigentlich echt zu wenig privat, total. Ist aber mit kleinem Kind zu Hause, die ist jetzt knapp 4, ist das einfach.
Das heißt, du kriegst ab und zu mal hier so, zum Geburtstag kriegst du so ein Buch und...
Und dann liegt das wieder so jahrelang rum und ich habe ein schlechtes Gewissen. Wenn du zum Geschenk eingeladen wirst. Schenk mir keine Bücher. Bitte nicht.
Schön, dass du da warst. Lass es dir schmecken. Komm,
danke für die Einladung.
Ja. Das war Nina Reitmeier und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei
Hörgestalten. Hörgestalten.